Radio 1. Was kostet die Welt? Der Radio Day Arm und Reich.
Ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich drüber nachdenke, wie man im reichsten Land Europas mit den Armen umgeht, desto mehr finde ich den Gedanken eines bedingungslosen Grundeinkommens attraktiv. Überzeugt bin ich noch lange nicht. Aber die Idee, der Staat zahlt einfach jedem Bürger die Summe X und dann liegt es an uns selbst, was wir daraus machen, das hat schon was. Und es gibt nicht wenige, die glauben, die Corona-Krise macht die Einführung eines Grundeinkommens wahrscheinlicher. Ob Christoph Butterweg dazu gehört, das frage ich ihn selbst. Der Armutsforscher ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft in Köln und war Herausgeber des Sammelbandes Grundeinkommen kontrovers, Plädoyers für und gegen ein neues Sozialmodell. Herr Butterwegge, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski, und schönen 1. Mai.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Keine existenziellen Nöte mehr für niemand, kein Betteln mehr im Amt, keine Nachweise mehr erbringen, das klingt paradiesisch. Was spricht dagegen?
Na, manches spricht dagegen. Also aus der individuellen Sicht heraus ist das natürlich schön. Auch ich würde mich über 1.000 Euro mehr im Monat freuen, auch wenn ich sie nicht unbedingt brauche. Aber aus der gesellschaftlichen Sicht gibt es halt doch vieles, was dagegen spricht. Zum Beispiel, dass es sich eher um eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip handelt. Jedem dieselbe Summe auszuzahlen bedeutet natürlich, dass der Villenbesitzer am Wannsee genauso 1.000 Euro im Monat bekommt wie derjenige, der sich in Hellersdorf oder in Marzahn noch nicht mal die Mieterhöhung leisten kann. Und da muss man doch fragen, wäre es nicht sinnvoller, bedarfsgerecht vorzugehen, das heißt demjenigen, der wenig hat, viel zu geben und demjenigen, der viel hat, nichts zu geben.
Aber der Gleichheitsgrundsatz würde doch was anderes sagen. Der würde sagen, jedem dasselbe.
Ja, aber nicht, wenn es um den Sozialstaat geht. Denn das hieße natürlich, dass man nicht den Langzeitarbeitslosen Hartz IV gibt und demjenigen, der Bestverdiener ist, gar nicht, sondern das würde ja auch da heißen, dass der Sozialstaat mit der Gießkanne herkommt. Und für mich ist das im höchsten Maße ungerecht. Und man muss sich natürlich auch fragen, ob der bestehende Sozialstaat so unvollkommen er ja ist. Ich bin ja ein Fundamentalkritiker von Hartz IV, aber man muss sich natürlich überlegen, ob es nicht gerechtere Modelle gibt, zum Beispiel eine Bürgerversicherung, die alle einbezieht und eine Grundsicherung, die anders als Hartz IV bedarfsgerecht, repressionsfrei, das heißt ohne Sanktionen und auch armutsfest ist. Das Grundeinkommen, finde ich, hat ganz, ganz viele Nachteile. Ich will ein weiteres nennen. Da wird ja letztlich das Geld ausgegeben, was wir an anderer Stelle brauchen. Weil stellen Sie sich vor, wir sind 83 Millionen Menschen in Deutschland. Jeder bekäme 1.000 Euro, das ist die Summe, die meist genannt wird. Das über 12 Monate verteilt hieße, wir brauchten 1 Billion Euro, um das bezahlen zu können. Der bisherige Sozialstaat kostet in Gänze etwas weniger. Das heißt, beides geht nicht. Als Sahnehäubchen obendrauf das Grundeinkommen wünschen sich manche. Aber das hieße natürlich, es müsste alles, fast alles, was erwirtschaftet wird, für Soziales ausgegeben werden. Und wir stellen ja jetzt bei der Grundrente fest, dass da noch nicht mal 1,3 Milliarden Euro im Jahr angeblich da sind, um für alte Menschen ein wenig aufzustocken. Und deswegen will ich lieber passgenau denjenigen helfen, die zum Beispiel Wohngeld brauchen jetzt in der Krise. Die müssen es bekommen, aber doch nicht mit der Gießkanne über allen dieselbe Summe ausgießen.
Wie genau sieht da aus Ihr Plan B?
Ja, meine Vorstellung ist, statt des Grundeinkommens zunächst einmal alle in den bestehenden Sozialstaat einzubeziehen, was seine Finanzierung erleichtern würde. Die Millionäre, diejenigen, die von Kapitaleinkünften leben, die zahlen ja nicht ein. Auch nicht die Beamten, die Selbstständigen, die Freiberufler, die Abgeordneten und Minister. Alle einzubeziehen. Auch alle Einkommensarten einzubeziehen in die Beiträge, nämlich auch Zinsen, Dividenden, Miet- und Pachteinkünfte, dann würde man den Sozialstaat auf ein festes finanzielles Fundament stellen und dann könnte man sehr viel großzügiger, als das natürlich bei Hartz IV und der Grundsicherung im Alter passiert, die übrigens gerade natürlich jetzt in der Krise mit dem Geld nicht auskommen, könnte man diese Menschen unterstützen, die es wirklich brauchen.
Mehr von Christoph Butterwegge und mehr zum solidarischen Grundeinkommen und wie diese Idee vielleicht durch die Corona-Krise gepimpt werden könnte oder wie sagt man das, aufgetrumpft werden könnte, gleich hier auf Radio 1.
Radio 1.
Am Radio 1 Radio Day arm und reich. Infamous von Basche Bulat am Radio 1 Radio Day arm und reich. Der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge ist bei uns. Wir haben über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Herr Butterwegge, und Sie haben gerade gesagt, für Sie wäre es am wichtigsten, dass erstmal alle in den Sozialstaat einzahlen, auch die Millionäre, die Selbstständigen, die Beamten. Und da ist ja das Standardargument, was dagegen kommt, dann immer, wenn alle einzahlen, wollen am Ende aber auch alle was raushaben. Im Moment ist es ja so, dass die Millionäre eben nichts aus der Rentenkasse kriegen, eben nicht in die aus der Arbeitslosenversicherung vergütet werden. Ist das nicht ein Nullsummenspiel, wenn alle einzahlen und am Ende ja dann auch Ansprüche stellen an den Sozialstaat?
Bei der Rentenversicherung wäre es natürlich so, dass diese Leistungen, die dann erbracht werden müssten aus so einer solidarischen Bürgerversicherung oder erwerbstätigen Versicherung, wenn alle einbezogen sind, erst Jahrzehnte später fällig werden. Man kann aber natürlich auch, und das ist ja auch jetzt schon der Fall, bestimmte Deckelungen vornehmen. Da muss natürlich das Bundesverfassungsgericht mitspielen, aber ich vermag gar nicht einzusehen. Ich meine, in der Krankenversicherung ist das auch so, dass der Chef, obwohl er sehr viel höhere Beiträge zahlt als seine Sekretärin, nicht mehr Pillen gegen die Grippe bekommt als die Sekretärin. Und ich vermag nicht einzusehen, warum man nicht zumindest am Ende abflachen kann nach oben. Und deshalb derjenige, der ein Millioneneinkommen hat und deswegen viel Beiträge zahlen muss, dann trotzdem zwar Leistungen bekommt natürlich, auch hohe Leistungen, die ihm dann zustehen, aber die müssen ja nicht genau proportional sein zu dem, was er eingezahlt hat, sondern da muss das Solidaritätsprinzip natürlich in dieser solidarischen Bürgerversicherung großgeschrieben werden. Und das heißt, dass diejenigen, die hohe Einkünfte und Vermögen haben, eben auch entsprechend höher einzahlen.
Wer versucht, in die Zukunft zu schauen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der sieht dort meistens zwei Linien. Die einen sagen, das Solidaritätsprinzip könnte gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und die anderen sagen, nee, alle werden versuchen, so schnell wie möglich wieder auf eine Zeit vor der Krise zu kommen und ihre guten Vorsätze vergessen. An welche dieser Linien glauben Sie?
Ich bin eher Pessimist, wenn zum Beispiel eine zweite Welle käme, wie das bei der spanischen Grippe 1918-19 der Fall war, wo es viele Millionen Tote überall auf der Welt gegeben hat, dann würde natürlich auch bei uns der Kampf um die Atemschutzmasken, die Sauerstoffmasken, um die Beatmungsgeräte, um die Intensivbetten losgehen. Und dann würde jeder an sich und vielleicht noch an seine Angehörigen denken. Wenn es gut und glimpflich ausgeht, was ja auch sein kann, dann hoffe ich natürlich, dass so ein Bewusstsein bleibt, dass uns der Markt viele Probleme geschaffen hat, wenn man zum Beispiel Pflegekräfte einspart, um höhere Gewinne für die Krankenhäuser zu haben, die zum Teil ja privatisiert worden sind, dann ist eigentlich die Lehre daraus, wir müssen wieder stärker auf öffentliche Dienstleistungen setzen und wir müssen darauf setzen, dass eben in diesen Bereichen, die systemrelevant sind, eben nicht der Markt, sondern der Sozialstaat gestärkt werden muss. Wenn das die Lehre ist und wenn die beibehalten wird, dann ist es natürlich gut. Meine Befürchtung ist nur, so wie nach der Finanzkrise, da ist ja auch sehr schnell vergessen worden, dass man den Bankensektor stärker regulieren wollte und wir sind wieder zur Tagesordnung übergegangen und so wird das jetzt auch sein. Lobbygruppen wie zum Beispiel die Automobilindustrie, die werden versuchen, aus dieser Krise sogar noch Gewinn zu ziehen und deshalb ist natürlich auch die Frage, wer trägt am Ende die Kosten? Werden die solidarisch verteilt, zum Beispiel über eine Vermögensabgabe, einen Lastenausgleich für die besonders Reichen? Oder wird am Ende womöglich der Sozialstaat zur Ader gelassen? Diese Entscheidung wird irgendwann zu treffen sein. Und wie das ausgeht, ich denke, die Verteilungskämpfe werden sich verschärfen.
Das sagt der Kölner Armutsforscher, der emeritierte Professor für Politikwissenschaft und Herausgeber des Sammelbandes Grundeinkommen kontrovers, Christoph Butterwegge. Sein neuestes Buch heißt Die zerrissene Republik, wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland. Und darin geht es genau um das. Herr Butterwegge, tausend Dank, dass Sie am ersten Mal mit uns gesprochen haben.
Bitteschön.